Unser Podcast wächst und wächst und wir freuen uns wirklich alle sehr, dass er so gut bei euch ankommt. Vielen Dank an alle, die uns regelmäßig hören und auch empfehlen. Und worüber wir uns auch total freuen, sind eure Zuschriften. Ihr wünscht euch fleißig Themen, bestimmte Dienstleister und stellt uns Fragen rund um eure Hochzeitsplanung. In dieser Episode werden wir die meistgestellten Fragen der letzten Wochen beantworten. Und ja, dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Isabel Mehrfort ist schon seit über 7 Jahren Hochzeitsplanerin, lebt in Berlin und steht für Exklusivität und Leidenschaft. Immer authentisch und mit viel Gefühl für Stil und Ästhetik setzt sie Hochzeiten und Events mit ihrem Team um. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren persönlich und kann sagen, sie ist nicht nur eine tolle und höchst professionelle Planerin, sondern auch eine super sympathische und empathische Frau. Liebe Isabel, im Namen des Teams heiße ich dich herzlich willkommen bei Weddy Talks. Hi!
Hi! Oh, was für ein tolles Intro gerade. Oh, Wahnsinn, ich bin ja ganz, ich werde rot durch die Kamera.
Nur die Ehre, wem Ehre gebührt, heißt doch so ein schöner Spruch, wa?
Vielen, vielen Dank, Svenja, für die Einladung, für die warmen Worte. Ja, freue mich, bei dir zu sein.
Bist du gerade mit der Planung deiner Hochzeit beschäftigt? Dann hast du bestimmt schon mal davon gehört, dass viele jetzt eine eigene Hochzeits-Homepage haben, um wichtige Details der Hochzeit zu kommunizieren, wie Datum, Ort und Zeitplan. Was mir besonders gut daran gefällt, dass du deine Gästeliste sehr einfach verwalten kannst. Als ich geheiratet habe, war das eine komplette Zettelwirtschaft und super umständlich. Weddy Place bietet dir eine Hochzeits-Homepage mit vielen super schönen Designs. Sie ist einfach zu nutzen, du musst also kein IT-Experte sein. Und du kannst die Fotos deiner Hochzeit später ganz einfach mit deinen Gästen teilen, ohne jedem eine separate Nachricht schicken zu müssen. Klingt gut? Dann geh doch zu weddyplace.com und registriere dich für deine eigene kostenlose Hochzeits-Homepage. Viel Spaß bei Erstellung und deiner weiteren Planung. Ich danke dir und heute soll es ja um die Fragen aus der Weddy Place Community gehen. Und wir starten direkt mit einem echten Klassiker. Liebe Isabel, wie geht man denn damit um, wenn sich zu viele Leute in die Planung einmischen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, das erleben wir auch immer wieder. Und zuallererst möchte ich aber einmal das Positive auch hervorheben, weil es ist ja schön, wenn die Mitmenschen Interesse an der Hochzeitsplanung zeigen, ja. Wie oft sind ja eigentlich viele mit sich selbst beschäftigt und deswegen kann man das schon auch aus dem positiven Blickwinkel einfach auch sehen. Aber natürlich kann ich es verstehen, wenn es denn zu viele Menschen und zu viele verschiedenste Meinungen sind. Und dann ist es ganz klar, ja, zu positionieren und in die Kommunikation zu gehen, im Austausch zu sein, was sind die Bedürfnisse gerade vom Brautpaar, von der Braut, wen auch immer ist gerade stärker belastet. Ich sehe da schon immer mehr die Braut auch im Fokus und dann auch ja mit dem Gegenüber zu sprechen, welche Rolle das Brautpaar gerade hat und welche Rolle auch der andere einnehmen darf. Mhm. Ja. Also Kommunikation ganz, ganz wichtig. Es hilft vielleicht auch, Aufgaben zu delegieren. Ja, wenn man sagt, derjenige vielleicht merkt, man hat ja ein gewisses Gespür auch oder vielleicht ist es auch eher eine Taktik, dass man sagt, hey, dann übernimm das doch für unsere Hochzeitsplanung. Organisier du doch die Seifenblasen. Und dann hat derjenige ein To-Do und bleibt vielleicht dann für die ganzen anderen Themen ein bisschen ruhiger, ja?
Schlau.
So ein bisschen Taktik. Ja, also Kommunikation, Aufgaben delegieren und was auf alle Fälle hilft, ja, um jetzt keine Eigenwerbung zu machen, aber ist schon auch professionelle Hilfe anzunehmen. Wenn einem alles zu viel ist, von links und rechts die Einflüsse, man sich selber schlecht auch strukturieren kann dann plötzlich, ja, dann von außen Hilfe annehmen und man kann dann auch immer sagen, das macht alles unsere Weddingplanerin. Frag doch sie. Ich habe auch ab und zu den Anruf von Müttern. Diese Anrufe sind dann sehr, sehr vorsichtig. Die dann ist die Kommunikation immer so, ja, ich weiß, sie machen ja alles, aber was denken sie denn, wenn ich das mache? Geht das oder nicht? Und das ist immer schon ganz süß, mit welcher Ehrfurcht denn auch das Telefonat stattfindet und ja, man dann aber gut auch sich miteinander abstimmen kann und man dann genau merkt, okay, die Mama will unterstützen und sie braucht wirklich vielleicht diese eine oder zwei Aufgaben und dann ist das schon auch wieder geklärt, ja.
Ah, das finde ich aber eine gute Idee, zu sagen, guck mal, bewusst sich eine Aufgabe rauszusuchen, wenn man vielleicht weiß, okay, diese Person möchte so gerne irgendwas machen, der auch eine Aufgabe zu geben, das finde ich richtig cool. Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Hast du zufällig Friends geguckt früher?
Nee,
Nee, ich war ein riesen Friends-Fan und es gibt eine Folge, da will Monica, die immer alles perfekt organisiert, also ich würde mal sagen, die Wedding-Plannerin unter den Seriendarstellern, die macht eine Party und eine andere, die immer Phoebe, die immer ganz durchgeknallt ist, die will unbedingt irgendwas machen und sie sagt zu ihr, okay, kümmer du dich um die Becher und dann kommt sie mit säckeweise Becher, weil halt ihre Aufgabe die Becher war. Das musste ich gerade denken.
Ja, das passt perfekt, das Beispiel. Ja, super.
Du kannst dir das wirklich gut vorstellen.
Ja.
Das finde ich einen guten Hinweis, zu sagen, okay, wir suchen einfach wirklich was, wenn es jemanden gibt, der sich definitiv da auch nicht raushalten kann und mag. Und wie du schon sagst, ich finde es auch schön, sich bewusst zu machen, dass das ja wirklich nicht böse gemeint ist. Also
Ja.
in den seltensten Fällen, ja, ich habe das sehr selten gehabt, dass jemand sich wirklich eingemischt hat, weil er wirklich dachte, er weiß halt alles besser.
Ja, genau.
Gibt's ja
Also,
auch die
das gibt's
Kandidaten.
natürlich auch, aber das meiste, und gerade von den Eltern, ist ja wohlwollend. Also wir sind ja
Ja.
beide auch Mamas, ne? Wir wollen unsere Kinder beschützen, wir wollen sie versuchen, richtig zu lenken und zu leiten. Und dann passiert es das natürlich, dass auch Eltern, auch in einem Erwachsenenalter, ja, wenn die Kinder schon groß sind, da immer noch lenken und leiten wollen. Das lässt sich nicht so
Cool.
schnell abstellen.
Ja,
Und
guck
dann
mal, wir
ist
haben ja auch beide Söhne. Stell dir vor, die heiraten mal ihre Herzensmenschen. Oh mein Gott, wir werden der Albtraum,
ja,
oder?
wir
Isabel,
sind nur als Eventplaner, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unsere armen Kinder jetzt schon, genau. Aber wichtig ist hier einfach in den Dialog, in den Austausch gehen, gucken, dass es einem damit gut geht. Oder halt auch versuchen zu filtern, das aufnehmen, was man denkt, das könnte wichtig sein für mich, ja. Und was nicht in die Prioritätenliste gehört, das einfach wieder raus aus dem Kopf, dann das Sieb anstellen, ne? Vielleicht sind ja auch wirklich gute Hinweise dabei, alles andere, was nicht gut ist, raus aus dem Kopf wieder.
So machen wir das. Wundervoll. Ich hoffe, meine Liebe, die Fragestellerin, dass du happy bist mit dieser Antwort. Dann haben wir noch eine Zuhörerin, die schrieb, Standesamt, Kirche oder Freitrauung, ich weiß einfach nicht, was ich möchte. Mein Verlobter möchte gerne in die Kirche, ich bin aber gar nicht religiös. Was würdest du ihr denn dazu raten?
Ja, auch hier ist wieder Kommunikation alles, ja. Also mit dem Partner sprechen, was ist einem wichtig, wie ist vielleicht auch die Geschichte und den Hintergrund der Familie auch. Und dann ist es wie in allen Lebensphasen, wenn man nicht alleine ist und einen Partner hat, muss man so ein bisschen gucken, was sind die Kompromisse. Und in der Hochzeitsplanung, ja, sind viele Schritte mit Kompromissen auch verbunden, weil es sind einfach zwei Personen, die teilweise sehr unterschiedlich auch sein können. Von daher, also Standesamt ist, glaube ich, klar. Wenn man die ganzen politischen Dinge möchte, dann kommt man ums Standesamt nicht herum. Und dann ist halt noch die Frage, genau, freie Trauung oder in die Kirche. Und da gibt's ja schon auch verschiedenste Möglichkeiten. Also zum einen, wenn jetzt die Kirche als Haus wichtig ist, dem Partner, dann kann man zum Beispiel auch eine entweihte Kirche nehmen und dort einen freien Redner mit hinzuziehen, ja. Genau andersrum geht es auch, wenn der Braut jetzt die Kirche als Gebäude zu beängstigend findet oder nicht sich wohlfühlt, ja, weil sie nichts mit der Kirche zu tun hat, kann man durchaus überlegen, einen freien Ort zu wählen und den Pfarrer zu fragen, kommst du damit hin? Um ein bisschen den Raum und die Luft zu schaffen wieder, ja. Und wir hatten es aber auch schon, und ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist nicht gängig. Aber fragen kostet nichts, ja.
Bin ich gespannt.
Ja, da hatten wir einen Zusammenschluss von Pfarrer und einem freien Redner und
Oh.
haben sich super zusammen abgesprochen, weil da war wirklich auch nur ein Partner religiös. Es war ein freier Ort, ein schönes Setup und dann wurden beide Einflüsse zusammen in einer Zeremonie war gegeben und das war wunderschön. Und beide hatten ihren Teil und miteinander verschmolzen und also das geht und macht vielleicht nicht jeder Pfarrer, aber einfach mal fragen in der Gemeinde, wo man ist, oder von extern nochmal jemanden organisieren. Ja, also
Das finde ich auch.
Kommunikation, Kompromisse, ja.
Das finde ich auch super schön. Ich kenne auch einen Theologen, der jetzt freier Redner ist. Das ist ja vielleicht auch ein Kompromiss, ne? Dass jemand was Religiöses mit einbringt, aber eben auch, ich sag mal, das zu umschiffen weiß für den Partner, der nicht religiös ist.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ich denke, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten und man findet da den gemeinsamen Weg.
Und vielleicht können wir auch noch mal drauf eingehen, welcher Part denn quasi der rechtlich relevante ist. Und ich weiß, dass viele nicht wissen, was wirklich so der Unterschied ist zwischen diesen drei Punkten Standesamt, Kirche und freie Trauung.
Ja, also vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren war es ja auch noch Pflicht, dass die standesamtliche Trauung vor der kirchlichen Zeremonie stattfinden muss. Da musste man dann die Eheurkunde zeigen, vorzeigen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Man muss nicht unbedingt standesamtlich getraut sein, um kirchlich zu heiraten. Für die freie Trauung bedarf es gar nichts, ja, aber hat auch keine rechtlichen Wirkungen. Das ist wirklich nur eine Symbolik ohne weite rechtliche, ja, Schritte oder Wirkungen, Auswirkungen, ne? Ja, das Standesamt, ja, ganz klar, das ist dann vor dem Staat Deutschland, hat dann wirtschaftliche Einflüsse, rechtliche Einflüsse. Lass mich da gern ergänzen, du bist da immer unsere Power Queen in so einen Sachen. Du bist immer unsere, ich habe gefühlt immer unsere Rechtsanwältin der Hochzeitsbranche, auch wenn du es natürlich offiziell nicht bist, aber inoffiziell bist du es.
So hat mich auch noch keiner genannt. Also wir sagen, wir halten mal fest, Standesamt, wenn man jetzt wirklich alle Rechte und Pflichten einer Ehe haben möchte, dann steht das Standesamt als Instanz Nummer eins und ergänzend dazu Kirche und/oder freie Trauung oder andere religiöse Feste.
Genau, gibt ja durchaus noch mehr. Genau.
Genau, eben, um das auch noch mal festzuhalten. Also okay, dann haben wir dann diesen Rahmen ja auch schon mal geklärt. So diese ganze Basis steht. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, die nächste Frage dreht sich nämlich um die Kosten. Und ich kann die Frage echt gut verstehen, muss ich sagen. Also Tamara schrieb, sie wünscht sich eine tolle Hochzeit und liebt all die Inspirationen auf Instagram. Sie war aber geschockt von den Kosten, die da so dahinter stecken und kann eben keine 40.000 Euro plus für eine Hochzeit ausgeben. Wie könnte sie denn einsparen und dennoch ein hübsch gestaltetes Fest haben?
Ja, Tamara, das liebe Geld. Und es wird auch immer teurer. Es ist wirklich erschreckend. Wir sitzen ja auch oder holen ja wöchentlich Angebote ein. Und es wird einfach immer teurer. Und wir gucken natürlich auch mit unseren Paaren, welche Wege wir einschlagen, welche Kompromisse wir gehen oder ja, wie wir das gestalten. Am Anfang ist es wichtig, generell sich ein Budget festzulegen. Was kann ich mir denn leisten? Welchen Spielraum habe ich? Ja, welchen Zeitraum blicke ich auch? Wie viel Zeit habe ich vielleicht noch was zu sparen? Wenn ich erstmal hochgerechnet habe, okay, wie viel brauche ich, dann ist es vielleicht nicht nächstes Jahr oder sogar dann erst übernächstes Jahr, weil ich dann einen Sparplan mir aufgelegt habe, ja. Ansonsten gibt es natürlich schon Aspekte, ein bisschen Geld zu sparen. Ein großer Punkt ist, außerhalb der Saison zu heiraten. Viele Location oder auch Dienstleister bieten Deals an, wenn man in den Wintermonaten heiratet oder von, sagen wir mal, Oktober bis April, ja.
Ja.
Also das machen schon manchmal 10 bis 15% aus und durch die Bank weg. Und man hat da auch Spielraum zu handeln. Im Sommer brauchst du kaum jemanden fragen von wegen, was geht denn noch am Preis? Da,
Ja, stimmt.
ne, da gibt's nur eine Antwort und zwar entweder mach's oder nicht. Aber im Winter hat man halt einfach den Spielraum. Dann bin ich ein großer Freund von Wanderfloristik,
Erklär
Wanderdekoration.
mal, was meinst du damit?
Wenn es die Zeremonie ist, im Standesamt, in der Kirche oder eine freie Trauung, was auch immer, aber dort sind ja Blumen, Dekorationen und dann kann man diese Dinge, die man dort verwendet, nochmal umbauen in die Location, die man hat. Ja, sei es den Traubogen zum Beispiel nochmal als Fotospot zu nutzen. Blumenbouquets, die entweder als Bodengestecke sind oder nochmal auf Säulen oder an den Stühlen, dass man da einfach nochmal ein Konzept findet, okay, dann kommt das kleine Blümchen, kommt dann nochmal auf den Stehtisch. Oder ans Buffet oder auf die Toilette als schöner Blumenschmuck, ja?
Ja.
Einfach so viel wie möglich wiederverwenden an dem Tag. Und das macht man natürlich nicht selber als Brautpaar. Da braucht man dann seine Leute, die instruiert sind, sagen, hey, tragt uns mal das nach dem Akt, tragt uns das mal da und dahin. Das macht man natürlich nicht selbst im Brautkleid.
Bilder in deinem Kopf.
Ja, genau. Nein, auf keinen Fall. Im besten Fall macht's der Wedding Planner oder das Deko-Team, ne? Aber wenn man aufs Budget achtet, dann macht's doch eher die Familie, der Onkel oder wie auch immer in die Dekoration um. Ja, Do-it-yourself-Projekte kann man natürlich auch immer machen. Einladungskarten selber gestalten, ist aber sehr, sehr zeitintensiv. Da bin ich auch mittlerweile ja selber weit weg von, habe auch immer gedacht, ich muss meinem Brautpaar dann Gefallen tun, wenn ich alles selber bastle. Aber die Zeit und das Material, das steht alles nicht in Relation. Also vieles steht nicht in Relation, ja. Ansonsten auch da mieten statt kaufen. Wir haben viele, viele Anbieter, wenn ich jetzt vom Raum Berlin spreche, wo man wirklich, ja, sich Vasen mieten kann. Oder auch zum Beispiel Wedding Wands sich mieten kann. Man muss es nicht alles kaufen, ja. Das ist ein guter Aspekt zu sparen. Wenn wir jetzt noch auf Speise, Getränke oder Personenanzahl gehen, klar, die reduzierte Personenanzahl reduziert natürlich auch nochmal die Ausgaben hinsichtlich Speisen und Getränke. Getränke, da ein Hinweis wirklich auf reduzierte Getränkeauswahl einfach gehen, nicht Open Bar zu machen. Vielleicht 2, 3 Cocktails rauszusuchen und darauf sich festzulegen. Und das versteht auch jeder Gast, ja, wenn das vorher ausgewählt ist. Fürs Budget hilfreich, aber vielleicht nicht unbedingt immer gut für den Gesamttag ist es, den Ablaufplan oder die Zeit, wo man mit allen zusammen ist, zu reduzieren. Also es ist natürlich ein Unterschied, wenn man um 10 mit dem Standesamt anfängt und bis nachts um 3 feiert, dann ist das ein unglaublich langer Tag, der die Leute unterhalten soll, wo die Leute essen und trinken sollen. Und das kostet. Ja,
ganz klar.
Wenn man jetzt einen Standesamttermin um 10 bekommt, dann sagt man vielleicht bewusst, okay, kurze Pause, wir ziehen uns alle nochmal um und treffen uns dann um 3 oder um 4 on location und machen dann mit einem Empfang weiter und gehen dann ins Dinner. Dann hat man keinen Mittag, dann hat man keinen Kaffeekuchen, weil all das kostet Geld. Einfach kürzerer Tagesplan, sofern es möglich ist. Ne, muss man immer schauen einfach, ob das auch passt und ob die Zeit ausreicht mit den Gästen. Umso kürzer der Tag, umso weniger natürlich Kommunikation mit den Gästen selber auch. Ja.
Und auch wie persönlich, also wie das Paar veranlagt ist. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, wo wir auch eingeladen sind, die ich auch unterstütze, weil natürlich nur Freundin. Und die sagte ganz klar so, wir sind nicht einfach diese Partymenschen. Die haben ein Kind, das ist jetzt 5 Monate alt und ganz viele aus der Verwandtschaft haben auch kleine Kinder. Sie möchten, dass die dabei sind und halten das kurz. Also es geht quasi um 9.30 Uhr vormittags los mit einem Brunch. Ganz gemütlich, ja, in einer Location, wo die Kinder auch spielen könnten. Und dann gibt es eine freie Trauung in dieser Location auf einer Wiese hinter der Location. Und dann gibt es noch Torte und dann ist das Ding auch aus.
Ja.
Weil die sagen so, nee, dann sind die Kiddies durch und wir finden das schön, lieber weniger und haben auch nicht das Geld, da riesig zu planen. Und ich finde das total entspannt und schön. Also so sind die, es passt zu den beiden.
Ja, super, genau. Also und da fließt ja um diese Zeit auch noch kein Alkohol. Das heißt, auch bei den Getränken, ne, der O-Saft, also klar, vielleicht kurz der Cremant zum Anstoßen, aber ansonsten ist ja Alkohol dann schon geringer Bestandteil bei dem Tagesplan.
Ja. Na, auch so geht's. Also meine liebe Freundin Karen Wiesener sagt immer, man kann für jedes Budget eine Hochzeit feiern, aber man kann nicht jede Hochzeit für jedes Budget feiern.
Ja.
Und das auch kann. Ne?
Hat sie recht.
Ja. Grüße an Karen an dieser Stelle.
Also
abschließend würde ich gerne noch eine Frage reinnehmen, die wir auch mehrfach bekommen haben und beziehungsweise ähnlich gestellt. Die Frage lautet, man liest so viel von Hochzeiten im Ausland. Ist das legal, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ist man denn dann auch offiziell verheiratet? Fragt Sarah.
Ja, also viele Trauungen, die wir im Ausland begleiten, sind oftmals ja die freien Trauungen. Und das ist ja wieder frei von allen Verpflichtungen, rechtlichen Dingen. Und die standesamtliche Eheschließung findet dann, wenn das Paar aus Deutschland jetzt ist, in Deutschland statt. Und dann ist ja alles legal und legitim und so, wie es sein soll. Man kann sich natürlich auch im Ausland offiziell verheiraten lassen. Und dann kommt es drauf an, wo man war. Also da heißt es, pro Land einfach zu recherchieren. Man bekommt auf alle Fälle ja ein Dokument, eine Urkunde. Und teilweise ist das denn schon in Deutschland anerkannt oder man muss es anerkennen lassen. Und dann heißt es hier nochmal, behördliche Schritte einzugehen, diese Urkunde einzureichen, auch Antrag auf Anerkennung der Eheschließung, dass es dann quasi in Deutschland ja anerkannt ist. Und das ist aber wirklich von Land zu Land unterschiedlich und würde ich immer nochmal abklären mit der Behörde. Und das wäre ja dann das Standesamt, ne? Anruf beim Standesamt, was bedarf es, was muss ich beachten? Und das kann schon sehr unterschiedlich sein. Vielleicht auch noch der Unterschiede, wenn nicht die deutsche Staatsangehörigkeit dabei ist oder verschiedene Staatsangehörigkeiten, dann sind sowieso auch nochmal andere Wege notwendig mit den Botschaften. Meine Empfehlung, sich da wirklich vorher zu informieren, mit den Behörden kurz zu schließen.
Ja, also weil der Wunsch ist ja wirklich immer mehr in den letzten Jahren, ne, nach diesen Destination Weddings, also Hochzeiten im Ausland. Und ich weiß noch, auch als ich angefangen habe vor 5 Jahren, nee, es sind schon 14, ich war total überrascht, dass das zum Beispiel auf Mallorca eben nicht so einfach geht. Ich dachte früher immer, weil man das so gesehen hat, dass das ja ganz easy peasy ist, habe aber eben auch nicht verstanden, dass das freie Trauungen sind.
Ja,
und dass man eben nicht als deutsches Paar einfach mal kurz nach Mallorca standesamtlich offiziell sich trauen lassen kann. Wusste ich nicht. Also ist schon ein bisschen her, aber wusste ich eben nicht.
Also wir haben bis jetzt in der Tat auch im Ausland immer nur freie Trauung durchgeführt und die standesamtliche dann im Heimatland selbst. Ja.
Ja, also muss man wirklich gucken. Ich habe ja selbst im Ausland geheiratet, auf Mauritius. Da ist es eben anerkannt und relativ easy. Und ich weiß, es gibt auch andere Länder. Wir hatten verschiedene Planer aus verschiedenen Ländern jetzt auch schon zu Gast. Und ich habe jetzt auch gelernt, also zum Beispiel Mexiko funktioniert auch. Und ich habe jetzt so viel gelernt tatsächlich in den letzten Episoden von den Gästen. Aber es bedarf eben wirklich ganz genauer Einhaltung der Vorschriften. Und habe zum Beispiel gelernt, dass in Mexiko ein Bluttest notwendig ist, um dann zu heiraten dort. Spannend, oder?
Und was, wenn sie was im Blut finden, dann wird auch mal was verneint, wenn die Blutgruppe nicht stimmt, oder?
Nein, nein, also sie hat mir erklärt, Gelena ist Planerin vor Ort und sie hat mir erklärt, dass es darum geht, dass keine speziellen Krankheiten vorliegen und dass quasi der Ehepartner vorher informiert werden muss, sollte man spezielle Krankheiten haben. Es führt aber nicht automatisch zum Ausschluss der Ehemöglichkeit. Aber es geht wohl irgendwie darum, kommt noch von früher und ist bis heute noch so.
Okay.
Ja, interessant, ne? Immer wieder, immer wieder lernt man was.
Ja, spannend, ja.
Ja, liebe Isabel, wir hätten noch sehr, sehr viel mehr Fragen. Aber ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, euch die ganze Sache mit der Hochzeitsplanung einfacher zu machen und ihr Isabel auch so unfassbar lieb und nett und kompetent findet wie ich, wir packen euch natürlich alle Infos zu ihr in die Shownotes und werden selbstverständlich gerne wieder auch eure Fragen beantworten. Schickt sie uns einfach weiter und dann werden wir sicherlich das Ganze in ein paar Wochen wiederholen mit neuen Fragen. Liebe Isabel, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise heute.
Ja, ich danke dir auch für die schönen Fragen und ja, viel Spaß beim Zuhören jetzt, würde ich sagen.
Danke, danke, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine gute weitere Planungszeit und bis zum nächsten Mal bei Weddy Talk. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Kennst du das? Du startest mit der Hochzeitsplanung und hast 1000 Fragen? Dann suchst du stundenlang auf Pinterest, Google oder Instagram nach passenden Antworten. Aber das stresst dich eigentlich nur noch mehr. Du kennst das Gefühl? Du bist damit nicht alleine, denn den meisten geht es so. Wie wäre es, wenn du jemanden hättest, der dich von A bis Z durch die Hochzeitsplanung führt?
dich. Vom Budget über die Location und Gästeliste bis zur Organisation der Hochzeitsfeier an die Hand nimmt. Nein, ich meine keinen Hochzeitsplaner im klassischen Sinn. Wir haben mit ReadyPlace einen Kurs genau für dich erstellt. 14 Hochzeitsexperten, inklusive mir, nehmen dich an die Hand und führen dich durch die komplette Planung. Du lernst, wie du stressfrei deine Hochzeit so planst, dass sie genau deinen Vorstellungen entspricht, ohne das Budget zu sprengen. Geh auf readyplace.com und schau nach dem Online-Kurs. Und das Beste, für alle treuen Hörer unseres Podcasts haben wir im Moment ein Special Offer. Mit dem Code SAGJA, groß und zusammengeschrieben, bekommst du den kompletten Kurs für 69 anstatt 199 Euro. Starte jetzt mit der Planung deiner Traumhochzeit.